Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Sendezeit für Populisten. Talkshows für Gästeauswahl in der Kritik.
Zahlungsbereitschaft für Journalismus im Netz. Tipps für digitale Medienmacher.
Wenn aus der Idee ein Unternehmen wird. Bewerbungsphase für Förderprogramm gestartet.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Und die erste Meinung kommt vom Intendanten des Saarländischen Rundfunks, Thomas Kleist. Der fordert bei der Verleihung des Deutsch-Französischen Journalistenpreises in Paris ein einheitliches europäisches Gütesiegel für Qualitätsjournalismus. Begründet hat er dies so. Zitat Kleist: Das Auftreten neuer Internetanbieter und die steigende Zahl sogenannter Influencer macht es nicht einfacher, den Wahrheitsgehalt von Sachverhalt im Netz zu bestimmen. Wenn Hasskommentare sich wie Lauffeuer im Netz tatsächlich dann auch verbreiten und alternative Medien wie Spaltpilze in der Gesellschaft wirken, dann stellt sich die Frage, wie freiheitliche Demokratien mit diesen Phänomenen umgehen wollen.
Die zweite Meinung.
Die zweite Meinung kommt jetzt von Herrn Pähler.
Da stellt sich nämlich für mich dann die Frage, wie könnte denn eigentlich ein solches Siegel in der Praxis funktionieren? Und wer entscheidet, wie und auch nach welchen Maßstäben was Qualität ist? Ich habe mir das so vorgestellt, gibt es dann vielleicht so unterschiedliche Journalismus-Güteklassen, so ähnlich wie wir das ja seit einiger Zeit auf Fleischverpackungen sehen? Also so von 1 wie Massentierhaltung, sprich Populismus, bis 4 wie Bio oder eben dann Qualitätsjournalismus. Und wie gut muss dann Journalismus sein, um Premium zu sein? Ich habe da so meine Zweifel, was die Umsetzbarkeit und am Ende auch den Aussagegehalt eines solchen Siegels betrifft. Und überhaupt europaweit einheitlich klingt angesichts der Zerrissenheit Europas irgendwie utopisch. Ich kann mir das schlicht nicht vorstellen, dass es gelingen kann, sich mit Viktor Orban oder auch der polnischen Peace-Partei auf ein gemeinsames und vor allem sinnvolles Qualitätsverständnis von Journalismus zu verständigen. Insofern ist Kleists Vorschlag für mich einer aus der Kategorie gut gemeint. Mehr nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Katsching Medienmagazin.
Herr Pähler, lass uns übers Geld reden.
Okay.
Gibt's ja nichts Schöneres hier an so einem Donnerstagabend. Aber nein, mal im Ernst. Für viele Online-Medienmarken ist das eine große Herausforderung. Die mangelnde Zahlungsbereitschaft. In den letzten Monaten bricht für viele Medien der Werbemarkt noch stärker ein, sodass sie immer stärker auch auf Digitalabos angewiesen sind.
Das sehen wir ja auch daran, dass immer mehr Nachrichtenseiten ein sogenanntes Plus-Modell haben. Also Plus-Inhalte, die gibt es dann eben nur gegen Asche. Aber wie groß ist eigentlich die Zahlbereitschaft? Das Bauchgefühl, meins jedenfalls, sagt eher schwierig.
Mhm. Und eine in dieser Woche vorgestellte Studie bestätigt das. Über 75% der Befragten geben an, dass es die Grundidee des Internets sei, Informationen über kostenlose Wege zu verbreiten. Sprich, am liebsten alles für lau. Entsprechend gering ist auch die Zahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Inhalte.
Was steckt dahinter? Das weiß Professor Christian Wellbrock. Er ist Professor für Medien- und Technologiemanagement an der Universität zu Köln und ist Teil des Teams, das im Auftrag der Medienanstalt NRW diese Studie, von der wir gerade gesprochen haben, durchgeführt hat. Und er ist jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse, die du in deiner Studie rausgearbeitet hast? Oder auch anders gefragt, wie schlimm steht es jetzt wirklich um die Zahlbereitschaft der Befragten?
Naja, also es ist jetzt natürlich auf der einen Seite nicht so, dass wir sagen könnten, ist alles gar nicht so schlimm, wie wir das die letzten Jahre schon gefühlt haben. Es ist natürlich insgesamt eine angespannte Situation, aber wir haben schon versucht, auch ein paar Ansatzpunkte zu identifizieren, beziehungsweise die Daten, die wir dafür erhoben haben, geben das auch definitiv her. Und es gibt schon so 2, 3, 4, 5 Punkte, an denen man eben sehr gut ansetzen kann, um zumindest das Bild dann für die Medienschaffenden ein wenig heller zu gestalten.
Oh, das ist interessant. Da müssen wir ein bisschen nachbohren. Was war denn da so zum Beispiel vielleicht für einen Wert, der da ein bisschen überrascht hat, weil der vielleicht auch ein bisschen unerwartet kam?
Also vielleicht kommt der Wert für euch nicht so unbedingt unerwartet, aber die Zahl, die du gerade nanntest mit den 75%, die also sozusagen auch davon ausgehen, das Internet war mal dafür gemacht und ist es jetzt auch noch, um kostenlose Inhalte konsumieren zu können, dass die Zahl so hoch ist, hat mich tatsächlich dann doch überrascht. Auf der anderen Seite gibt es auch noch ein paar andere Punkte, die relativ klar rauskamen, womit wir nicht unbedingt gerechnet hatten. Und dazu gehört eben, dass die Nutzerinnen und Nutzer diesem Plattformmodell, also einem also so eine Art Spotify oder Netflix für Journalismus, nicht nur aufgeschlossen gegenüberstehen, sondern wenn man so die einzelnen Aspekte sich anguckt, was tatsächlich Zahlungsbereitschaft treibt oder die Absicht für Journalismus, digitalen Journalismus überhaupt zu bezahlen, wenn man sich die anguckt, dann spricht da schon alles sehr stark dafür, dass das von Nutzerseite sehr gewollt und sehr geschätzt werden würde, wenn es so eine anbieterübergreifende Plattform gäbe.
Aber interessant, so die einzelnen Verlage, die sagen ja eher, also Einzelverkauf sehen wir nicht, also Einzelverkauf von Artikeln
ist auch schwierig,
eher nicht. Aber jetzt so ein verlagsübergreifendes Angebot sehen wir gerade auch nicht. Wir wollen alle so bei unserem Plusmodell bleiben. Das steht dem ja so ein bisschen entgegen, ne?
Absolut. Und aus Verlagssicht kann man das durchaus auch nachvollziehen, wenn man sich gerade die überregionalen Verlagshäuser anguckt, die verkaufen halt immer auch noch, die verkaufen eben jetzt auch noch ausreichend viele Print-Abos für, sagen wir mal, 65 Euro oder digital plus Premium-Abos für 45 Euro, sag ich jetzt mal. Und solange das so ist, ist natürlich die Bereitschaft, sich da jetzt zusammenzutun und dann unter Umständen auch nur 10 Euro von jedem zu nehmen, wie die Konsumentinnen und Konsumenten das eben von Netflix und Spotify und so weiter gewohnt sind, nicht so wahnsinnig hoch. Also meine These wäre, man muss einfach noch ein bisschen warten, bis es denen ausreichend schlecht geht und dann werden sie das auch tun. Und man sieht ja jetzt auch schon erste Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Also selbst von, das sind zwar noch keine anbieterübergreifenden Plattformen, aber die Preise gehen stark runter, wenn man sich das Abonnement oder das kleine Digital-Abo der FAZ anguckt. F Plus, das kostet 12,50 Euro oder sowas. Matzak hat jetzt gerade gestern oder heute verkündet, dass sie ihre Regionalzeitungen für 2,50 Euro pro Woche in einem kleineren Digital-Abo anbieten wollen. Also es bewegt sich was und wenn man guckt, was da noch so am Horizont wartet, sei es jetzt Apple News Plus oder meinetwegen auch Readly hier in Deutschland, dann sind das ja schon Modelle, die in diese Richtung gehen. Klar, da sind jetzt noch nicht sämtliche Medienhäuser drunter vereint, aber es geht in diese Richtung, sagen wir mal so.
Jetzt hast du ja schon auch angedeutet, in welche Richtung es geht, wo dann auch Zahlungsbereitschaft für da wäre, vermutlich. Lass uns nochmal einmal darauf gucken, was denn aber die Gründe sind, warum momentan eben tatsächlich eigentlich es noch an Zahlungsbereitschaft mangelt. Das habt ihr euch ja auch angesehen.
Genau, und daraus kann man dann natürlich auch direkt ableiten, woran man drehen könnte, um diese Situation zu verbessern. Und das ist eben auf der einen Seite, oder ich beginne jetzt mal damit, dass es grundlegend ein Gefühl bei den Konsumentinnen und Konsumenten gibt, dass sie immer noch nicht so genau wissen, was sie überhaupt kriegen, wenn sie so ein Abo abschließen. Also sozusagen die Katze im Sack kaufen. Das liegt daran, dass man dann gleich langfristige Abos abschließen soll, dass es nicht immer Probemonate gibt, dass die Kündigungsfristen oftmals lang sind. Und das strahlt jetzt natürlich auch kein wahnsinniges Selbstvertrauen der Verlage aus. Und das ist durchaus was Konsumentinnen und Konsumenten sich wünschen würden, dass sie vor dem Konsum oder vor der Transaktion, also dem Kaufprozess, in der Lage sind, die Qualität dieses Gutes, dieses Angebots besser einzuschätzen.
Also gerade dieses Thema mit Katze im Sack, das ist ja schon eine auch dieser fünf Handlungsempfehlungen, die so im Rahmen dieser Studie mit von euch aufgestellt worden sind. Können wir schon mal abhaken, lass uns auch nochmal auf die weiteren Punkte schauen. Da steht zum Beispiel, Nutzerinnen und Nutzer zahlen am liebsten für harten Journalismus.
Genau, das haben wir so als Überschrift für eine ganze Anzahl an Befunden gewählt. Das ist auf der einen Seite so, dass es dass eine höhere Bezahlabsicht besteht für Inhalte, die aus dem Ressort Politik kommen, aus dem Ressort Wirtschaft und auch aus dem Ressort Wissenschaft und nicht so sehr aus den Ressorts Sport und Kultur beispielsweise. Es sind aber auch die journalistischen Genres oder Darstellungsformen, wie eben beispielsweise Reportagen oder klassische Nachrichten, für die Konsumentinnen und Konsumenten eher bereit sind zu bezahlen, als das jetzt für Meinungsbeiträge, für Satiren, für Interviews und so weiter der Fall ist. Was nicht heißt, dass sie das nicht gerne nutzen, aber es treibt nicht so stark die Bezahlabsicht wie diese sagen wir mal, harten journalistischen Inhalte oder härteren.
Herr Pelle, hier, glaube ich, der zweite Tipp, das brauchst du auch mal, ne?
Ja, das brauche ich immer, egal bei welchem Thema. Aber Stichwort Orientierungshilfe, im Grunde Inhaltedschungel, das ist etwas, was Nutzerinnen und Nutzer sich auch wünschen, sagt ihr. Ja, da sollte man eben dann ansetzen.
Genau, also das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen paradox. Auf der einen Seite wollen die Nutzerinnen und Nutzer die komplette Bandbreite. Also sie wollen diesen Dschungel, sie wollen nicht das Gefühl haben, was zu verpassen oder dass sie was nicht mitkriegen. Aber auf der anderen Seite ist durchaus auch so eine Art Befürchtung oder Angst da, dass man sich in diesem Dschungel dann verliert. Das heißt, diese Kuratierungsfunktion oder auch gut funktionierende Empfehlungssysteme und all solche Dinge, Personalisierung, das kann tatsächlich einen Nutzen stiften bei den Nachfragerinnen und Nachfragern, für den, die dann auch bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen.
So, über den Punkt digitaler Journalismus ist Nutzerinnen und Nutzern zu teuer, haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Können wir nochmal auf 5 schauen, auf die 5. Empfehlung. Nutzerinnen und Nutzer sollten in der Lage sein, vertrauenswürdigen und demokratisch wertvollen Journalismus erkennen zu können.
Ja, das ist dann so die ganz große Keule, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich schon, also ihr spracht gerade schon drüber, die Forderung des Intendanten vom Saarländischen Rundfunk war das, genau, ja. So eine Art Gütesiegel oder TÜV-Siegel für Journalismus einzuführen, halte ich auch, gerade wenn es irgendwie von staatlicher oder von, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, aber das ist immer ein bisschen schwierig, wer entscheidet drüber, sehe ich genauso wie ihr auch, aber ganz grundsätzlich würde es ja schon was bringen, wenn man den Nutzerinnen und Nutzern mehr Informationen an die Hand gibt, also sie darüber aufklärt, wie wird Journalismus überhaupt, ich sage jetzt mal, produziert? Was kostet sowas? Wie lange dauert so eine investigative Recherche? Was kann da schiefgehen? Wo passieren Fehler? Was ist ganz normal und so weiter? Dass also Konsumentinnen und Konsumenten besser in die Lage versetzt werden, sagen wir mal, gute von schlechten Inhalten unterscheiden zu können. Dazu gehören auf der einen Seite Informationen für diese Nutzerinnen und Nutzer. Auf der anderen Seite müssen sie aber natürlich auch die Kompetenz haben, diese Informationen dann entsprechend zu verarbeiten. Und da geht es dann eben um so Geschichten wie Medienkompetenz, Media Literacy und solche Geschichten. Das ist natürlich Aufgabe der Bildungspolitik auf der einen Seite, aber das ist auch was Akteure im Markt oder auch NGOs eben durchaus unterstützen können oder vorantreiben können. Und wenn die Leute in der Lage sind, die Guten von den Schlechten sozusagen besser zu unterscheiden, dann ist das natürlich ein ganz entscheidender Faktor, dass auch Zahlungsbereitschaft für diese besseren Inhalte entstehen kann.
Ich glaube auch, dass das auch durchaus auch Aufgabe von Medienhäusern sein kann, dass sie zum Beispiel ihre Arbeit besser erklären, auch Prozesse
Absolut.
Transparenter machen.
Absolut.
Das gehört auch auf jeden Fall dazu. Das waren echt einige Punkte zum Nachdenken. Ich sage herzlichen Dank an Professor Christian Wellbrock hier von der Uni Köln. Das PDF mit den Handlungsempfehlungen und mit ganz vielen Zahlen und Studienerkenntnissen könnt ihr euch runterladen auf der Homepage der Medienanstalt NRW. Verlinkt haben wir das Ganze auch auf der Seite zur Sendung. Klickt auf eine Stunde was mit Medien über deutschlandfunknova.de. Danke für den Besuch.
Ich danke, tausend Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das fördernde Medienmagazin.
Habt ihr Lust, was mit Medien zu machen? Vielleicht auch eine Idee, aber könntet noch etwas Anschub gebrauchen? Dann haben wir jetzt eine Gelegenheit für euch.
Junge Medienmacherinnen und Medienmacher können sich nämlich derzeit mit ihren Ideen für ein Förderprogramm des Journalismus Lab der Medienanstalt NRW bewerben. Und dieses Fellowship, das soll euch klüger machen und nämlich auch befähigen, aus einer Idee ein eigenes Medienstartup zu gründen. Herr Peller, treibt dich gerade so eine Idee um, wo du sagst, so, ja, da könnte ich doch mal einen Antrag einreichen?
Ich habe 2 Ideen. Eine ist mir gerade eingefallen, das gibt es vielleicht aber auch schon, da, als wir gerade über das Gütesiegel-Thema sprachen. Wenn der Staat das nicht machen sollte, müsste das nicht eine KI geben, die das kann. Mhm. Aber das ist vielleicht auch nicht so realistisch. Und dann habe ich eine 2. Idee, die ich tatsächlich habe, die aber nicht so sehr was mit Medien zu tun hat, sondern eher so die Frage, wie kann ich eigentlich das Thema, diese Kochboxen, die man sich so schicken lassen kann, ne?
HelloFresh
und so, wie kann man das eigentlich adaptieren quasi zum Thema Teamtraining? Wenn ich keine Ahnung von nichts habe, ich bestelle mir so eine Box und kann es dann alles. Weißt du, wie ich das meine?
Da spricht ja so ein Trainer raus, oder was?
Quasi.
Für so ein Trainingsprogramm.
Ja, also es gibt so ein, ist natürlich medial begleitet, aber da ist dann alles drin. Ich sag mal, vom Post-it bis zum, ich weiß nicht was, ja. So. Dass jeder Dummy
weißt
das kann.
Weißt du was? Bewirb dich doch einfach.
Ja, kann ich versuchen. Mehr als ablehnen können sie nicht, ne?
Nee.
Ja, und Was mir das bringt, wenn ich mich bewerbe, oder vor allen Dingen, was es euch bringt, glaube ich, wenn ihr euch mit einer ernsthaften Medien-Startup-Idee bewerbt, das weiß Simone Joos-Westendorf. Sie leitet nämlich das Journalismus-Lab der Medienanstalt NRW und sitzt live bei uns. Guten Abend, Simone.
Guten Abend.
Dann fangen wir doch mal mit der, ich glaube, ganz einfachen Frage an. Wie viel Geld bekomme ich denn, wenn ich gefördert werde?
Also mit dieser Kochbox-Idee würdest du wahrscheinlich kein Geld bei uns bekommen, aber andere mit guten Medienideen würden 15.000 Euro bekommen für 6 Monate. Und Coachings, Workshops, Trainings und so weiter auch nochmal im Wert von 10.000 Euro, also insgesamt 25.000 Euro.
Ich festhalten möchte, dass meine Idee nur deswegen nicht finanziert wird, weil sie nicht in das Programm passt.
Auf jeden Fall, genau.
Aber weil das komplette Programm heißt ja tatsächlich Reinvent Local Media Fellowship. Da müssen wir mal eintauchen. Was heißt das genau? Also geht es da vor allen Dingen um Lokaljournalismus?
Da geht es um Lokaljournalismus. Wir haben einen Schwerpunkt auf Lokaljournalismus, aber wir sind da auch ein bisschen breiter aufgestellt, also akzeptieren auch andere Medienideen. Und das Stichwort KI war auch gut vorhin von Herrn Pähler. Also wir können uns alles Mögliche vorstellen, von neuen Content-Formaten bis hin zu KIs, irgendwelche Technologien, die die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten besser machen, leichter machen. Vielleicht auch neue Geschäftsmodelle oder Paid-Content-Modelle. Wir haben es ja gerade gehört, da gibt es auch noch eine Menge zu tun. Also alles, was dazu führt, dass mehr Menschen Journalismus konsumieren. Ideen, die innovativ sind, die fördern wir.
Wir hatten hier bei uns in der Sendung ja schon mal ein ähnliches Medien-Startup-Förderprogramm vorgestellt. Das kam aber aus Bayern, vom Media Lab Bayern. Warum, wenn man so auf Deutschland und so diese Förderprogramme guckt, warum braucht es solche Förderangebote?
Also ich glaube, die Studie, die Christian Wellbrock gerade vorgestellt hat, zeigt eigentlich genau warum. Nämlich Journalismus muss sich noch viel mehr verändern, damit Nutzerinnen und Nutzer ja einfach mehr bereit sind, dafür zu zahlen. Er muss sich mehr anpassen den Nutzungsgewohnheiten der Leute. Und sowas wie Netflix, Spotify sind ja gute Stichworte. Also die Menschen sind es inzwischen gewohnt, Medien so total convenient zu konsumieren, auf großen Plattformen idealerweise. Kennen das auch aus dem Internet insgesamt, dass sie nochmal andere Formate ausprobieren. Und die Medien, wie sie momentan sind, haben sich nicht so stark verändert. In kleinen Dingen schon, aber sie können sich noch viel mehr verändern.
Wenn jetzt aber dann die Startups dort reingrätschen und mitmischen, die Branche vielleicht ein bisschen aufrütteln wollen, Veränderungen herbeiführen wollen, muss man aber auch sagen, es ist nicht das leichteste Umfeld, in dem die sich so bewegen. Ne? Was sind da so die Schwierigkeiten, die ihr da so gerade auch als Förderer beobachtet?
Nee, ist überhaupt nicht leicht, ist völlig richtig, weil ja kaum Menschen momentan auch investieren in Medien und Journalismus. Deswegen umso wichtiger, wenn sowas wie das Media Lab Bayern und wir das machen. Also die größten Schwierigkeiten sind eigentlich, Journalisten haben viele gute Ideen, aber meistens nicht so sehr die Business-Expertise, um das Ganze dann auch umzusetzen, um zum Beispiel ein Geschäftsmodell damit zu verbinden. Also das ist ja einfach sehr, sehr wichtig. Und das ist etwas, was wir versuchen, ihnen mit an die Hand zu geben. Also wir haben wirklich Business-Experten da in unserem Lab und die werden wirklich die ganze Zeit über gecoacht. Da wird immer wieder auch ganz genau geguckt, ist das deine Idee, das Projekt, findest du das nur so toll oder will der Markt das auch? Also ist das etwas, das Probleme von Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel löst? Das wäre ideal. Und da ist es schon immer mal wieder so, dass wir auf Journalisten treffen, die ganz verliebt sind in eine bestimmte Idee, aber nicht so genau dahinter gucken, ob das Ganze auch marktfähig ist. Und das versuchen wir ihnen oder dabei versuchen wir ihnen zu helfen.
Du hast aber jetzt ja gerade gesagt, ihr arbeitet quasi ihr schraubt an der Expertise. Das heißt aber ja auch schon, mittlerweile hat es schon eine Entwicklung gegeben, dass es doch aber einige Journalisten und Medienschaffende gibt, die sagen, ich möchte ein Startup gründen. Also ich kann mich ja noch an so Zeiten erinnern, da wollten die eigentlich gerne so festangestellte, lebenslange Redakteursverhältnisse. Das ist ja schon mal eigentlich fast die noch wichtigere Grundvoraussetzung.
Nur Seite 3 schreiben.
Nur Seite 3
oder Seite 2, je nachdem.
Medium.
Ja. Also man könnte ja mal eine Umfrage machen und Journalistenschülern, da würden die meisten das wahrscheinlich immer noch so beantworten, aber das entspricht halt nicht mehr der Realität. Also und das müssen wir einfach akzeptieren. Und da kann ein Medien-Startup, ein neues Produkt, das man entwickelt, ein Weg sein. Das ist nicht was für jeden. Ich glaube, das wird auch einigen klar, die bei uns im Lab sind, etwas Neues zu gründen, ein Startup aufzuziehen. Das bedeutet einfach, das ist super anstrengend, das erfordert ganz viel Zeit und Energie und man muss echt mit ganzer Leidenschaft dabei sein und man muss auch ein bisschen Unternehmergeist haben, denn sonst wird das Ganze wahrscheinlich nicht funktionieren.
Wie offen sind denn so Medienhäuser für so Startups? Haben die schon auf dem Schirm? Sind die da ganz, ganz neugierig, wollen die da Wissen aufsaugen? Oder muss man die erstmal darauf aufmerksam machen, so hey, da gibt es auch eine interessante Landschaft und schaut doch mal über euren Geländezaun hinüber.
Über den Geländezaun hinüber gucken ist immer gut und out of the box gucken. Also ich glaube, es ist unterschiedlich. Es gibt einige Medienhäuser, die da schon sehr aktiv sind, die sich sogar beteiligen an Medien-Startups und das Ganze wirklich auch da einen ganz guten Überblick haben. Und andere sind da skeptischer. Das kann man ja auch verstehen. Also sie haben halt jahrelang so gearbeitet, wie sie arbeiten. Und ich glaube auch, dass in Redaktionen sehr viele Leute sitzen, die total Bock auf Veränderung haben und die Medien-Startups kennen und am liebsten selbst mitmachen würden. Sie haben aber gar nicht die Zeit dazu. Wir sehen es ein bisschen auch als unsere Aufgabe, den Medienhäusern zu zeigen, was Startups an Innovationen reinbringen können, gerade wenn man mal so aus dem Alltag rausgezogen wird. Und übrigens können sich auch Teams aus Medienhäusern bei uns bewerben.
Ist es denn nicht auch total irgendwie nachvollziehbar, dass Medienhäuser im ersten Moment denken, das sind doch nicht Partner, das sind Konkurrenten. Das ist ja so ein eigentlich falscher und auch irgendwie alter Reflex, aber doch einer, den man doch häufig sieht. Ich glaube übrigens auch quer durch alle Branchen, in denen Startups gerade so aufkommen.
Ja, das glaube ich auch. Also da ist sehr viel Angst davor, vor Konkurrenz. Andere sehen das wiederum als Chance und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, weil so Startups eben sehr, sehr, sehr schnell sein können, sehr schnell reagieren können eben und ganz klar auf den Markt reagieren können, Dinge auch schneller mal wieder umwerfen. Also wenn du ein Medienhaus hast mit seinen langen Entscheidungsstrukturen, dann dauert sowas ja länger. Dann hat man sich mal in so ein Konzept verbissen, dann zieht man das bis zum Ende durch. Ein Startup kann auch mal nach 2 Monaten sagen, war alles Mist, wir fangen wieder von vorne an.
Lass uns mal auf den Bewerbungsprozess schauen. Also brauche ich da jetzt, reicht da irgendwie so eine Idee, die ich gut beschreiben kann? Muss es schon ein bisschen mehr sein? Muss ich schon einen Businessplan mitbringen? Wie umfangreich sollte die Bewerbung sein?
Also du musst schon mal ein Team haben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Einzelkämpfertum irgendwie einen nicht voranbringt.
Herr Peller, ich bin bei dir dabei.
Okay.
Okay, bei der Kochbox.
Du packst die Boxen.
Also am besten seid ihr sogar ein Team aus Journalist, Business-Experte, Entwickler. Das wäre optimal, mindestens. So, und dann beschreibt ihr natürlich eure Idee sehr überzeugend. Und ihr solltet schon eine Idee vom Businessmodell haben. Das muss noch nicht ausgereift sein, weil wir auch gerade gesagt haben, dass diese Expertise haben viele nicht und die bekommen sie aber von uns. Mhm. Aber eine Idee davon, wie damit Geld zu verdienen ist, das wäre schon auf jeden Fall hilfreich, weil wir ja nur einen Anschub geben wollen und nicht auf Dauer dieses Projekt finanzieren wollen.
Ich habe mich noch gerade gefragt, also muss ich denn aus NRW kommen oder reicht es, wenn ich schon mal ein paar Lebenszeitstunden auf dem Bahnhof in Hamm verbracht habe? Wegen ausgefallener Anschlusszüge zwischen Berlin und Paris.
Also genau, das richtet sich an Leute, die aus NRW kommen oder etwas für NRW machen, weil das Ganze soll auf die Medienvielfalt in NRW einzahlen. Und es sollte schon auch innovativ sein. Also man sollte, wenn man sich bei uns bewirbt, schon auch wissen, ob es etwas Vergleichbares nicht schon zigtausendmal gibt. Soll ein bisschen was Neues sein.
Also wenn ihr eine tolle Idee habt, wenn ihr ein etwas umfangreicheres Team als Herrn Peller und Daniel Fiener.
Vor allen Dingen mehr Kompetenzen und diverser aufgestellt.
Ja.
Und das ist das Entscheidende, glaube ich.
Und auch was Neues macht, dann können wir euch sehr empfehlen, euch zu bewerben. Wie das genau geht, hat uns Simone Joost Westendorf vom Journalismus Lab der Medienanstalt NRW erklärt. Und den Link zum Programm haben wir auch auf unserer Homepage verlinkt. Danke für den Besuch.
Gerne, danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Was mit Medien?
Das populismusfreie Medienmagazin. Wie viel Sendezeit sollten Populisten in Talkshows haben? Über die Frage wird immer wieder gestritten, denn die einen sagen, die Antwort auf die Frage sollte sehr einfach sein, aber die Debatte zeigt, so einfach ist das gar nicht.
Die Frage wird nämlich in der Tat immer wieder diskutiert, besonders auch in dieser Woche rund um den Auftritt des AfD-Politikers Uwe Junge bei Hart aber fair. Uwe Junge ist der Landesvorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz und seit 2016 ist er Mitglied des dortigen Landtags und auch Vorsitzender seiner Fraktion. Und in dieser Woche war er eingeladen in die ARD-Talkshow Hart aber fair zu dem Thema: Aus Worten werden Schüsse. Wie gefährlich ist rechter Hass?
Tja, und im Netz wird der Auftritt echt kontrovers diskutiert. Hier zum Beispiel der Cartoonist Ralf Hute, der forderte seine Fans auf, die Sendung am Ende nicht zu gucken. Ich lese das mal vor. Zitat: Heute wird in der ersten Sendung hart aber fair mal wieder einen Rechtspopulisten Redezeit eingeräumt. Uwe Junge, groß bitte an meine Follower, guckt euch das nicht an. Bitte andere die Sendung nicht anzuschalten. Ich bin's leid, dass Nazis ständig Sendezeit bekommen. Soweit Ralf Hute.
Ja, wir haben hier mal eine Antwort, die das hart aber fair Social Media Team auf ähnliche Facebook-Kritik gepostet hat, passt aber auch hierzu. Zitat: Liebe Nutzer, da sehr viele Nachfragen in Bezug auf die Einladung von Herrn Junge kommen. Hart aber fair ist eine Diskussionssendung, in der je nach Thema die demokratisch gewählten Parteien zu Wort kommen. Die AfD ist die größte Oppositionspartei im Bundestag und gerade bei unserem aktuellen Thema von besonderer Relevanz.
Ja, und der Münsteraner CDU-Politiker Ruprecht Polenz, ehemals Mitglied des Bundestags, kommentierte auf Twitter diese Reaktion. Zitat: Wer erklärt der Redaktion von Hart aber fair, dass demokratisch gewählt nicht dasselbe ist wie demokratisch? Der Hinweis auf die größte Oppositionspartei klingt freilich gefälliger als demokratisch gewählte Faschisten.
Ja, umgetrieben hat das auch die Kollegen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die haben zu dem Thema mit Claudia Reischauer gesprochen. Die ist die Geschäftsführerin des zuständigen WDR-Rundfunkrats. Und sie sagte, Zitat: Ich gehe sehr stark davon aus, dass das Thema in der Sitzung angesprochen wird. Ja, morgen ist die Sitzung und traditionell nimmt auch der Intendant daran teil. Und der WDR wies den Kollegen des Redaktionsnetzwerks Deutschland gegenüber die Kritik an Junges Einladung aber zurück. Die zentrale Frage bei der Einladung von Gästen lautet stets, und das zitiere ich auch wieder: Wer hat Relevantes zu diesem Thema zu sagen? Und weiter, nochmal Zitat: Beim aktuellen Thema war die größte Oppositionspartei im Bundestag von besonderer Relevanz. Und Herr Junge wiederum ist als Vorsitzender eines Landesverbandes eine relevante Person innerhalb seiner Partei.
Ihr seht schon, das Thema ist echt komplex und deswegen wollen wir das mit euch diskutieren. Und zwar heute Abend mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars Medienjournalismus, in dem eine Gruppe junger Journalisten dieser Woche auf Einladung der Grimme Akademie teilnimmt und eine kleine Auswahl davon sind auch heute Abend live bei uns im Studio. Schön, dass ihr bei uns
seid.
Hallo,
schön, dass ihr da seid.
Hallo.
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 Das waren jetzt viele Stimmen, das ist immer für unsere Hörer ein bisschen schwierig. Wollt ihr euch erstmal einmal kurz vorstellen? Bitte.
Hallo, schönen Abend. Ich bin Lisa und ich studiere eigentlich Medienwissenschaften an der Uni Trier.
Ich bin Christine und bin Volontärin und bei Berliner Produktionsfirma und gerade mache ich Reportagen für Funk.
Ich bin Lena und ich wohne in Münster. Ich moderiere bei Antenne Münster und bin da so ein bisschen das Internet, das ominöse Internet, was da ab und zu so rumläuft. Ja, und nebenbei studiere ich auch noch Kommunikationswissenschaft, so ein bisschen.
Ich bin Julia, ich wohne hier in Köln und bin Moderatorin bei domradio.de und Nachrichtenredakteurin.
Hallo, ich bin Julian, ich studiere Spanisch und Kommunikationswissenschaft in Münster und ich liebe Sprachen und Medien, deswegen bin ich hier.
Und wo ist der mit der Startup-Idee?
Also wir arbeiten dran.
Okay. Das, aber kommen
das
wir zum eigentlichen Thema.
Nochmal. Ja. Genau. Also wir haben ein bisschen aufs Thema eingeführt und ihr habt uns auch gesagt, dass ihr tatsächlich auch das Thema diskutiert habt. Wie habt ihr das Thema diskutiert? Wer mag da mal so einen ersten Eindruck geben?
Ja, also wir haben uns natürlich in unserem Seminar, das war natürlich der aktuelle Aufhänger auch da gegeben, haben wir uns natürlich darüber ausgetauscht. Und wir haben eben auch ganz viele Referenten, die ja eingeladen waren, dazu befragt, was sie denn so von dem Thema halten und haben eben darüber diskutiert, ob es dann sinnvoll ist, so Leute überhaupt in Talkshows einzuladen, erstmal überhaupt und wenn ja, wie die Vorbereitung für den Moderator konkret aussehen muss und wie man sich überhaupt oder ob man sich überhaupt ausreichend darauf vorbereiten kann.
Und was sagen tatsächlich auch eure Workshopgeber, die Grimme Akademie zum Beispiel, hat die auch eine Meinung dazu? Habt ihr darüber diskutiert?
Ja, also zum Beispiel die Chefredakteurin vom Deutschlandfunk, die meinte zum Beispiel, dass es überhaupt nicht die Aufgabe ist der Öffentlich-Rechtlichen, dass man bestimmte Parteien nicht zu Wort kommen lässt. Das heißt, jede Partei sollte gleichmäßig repräsentiert werden und auch die Möglichkeit gegeben werden, dass sie eine Stimme haben.
Wie ist das bei euch angekommen?
Also ich persönlich finde das eigentlich an sich einen guten Gedanken, weil Demokratie, jeder sollte das Recht haben, zu Wort zu kommen. Es ist halt nur schwierig, mit Leuten zu reden, die sich wirklich auskennen und wirklich lenken können. Und da finde ich, ist dann auch ein guter Moderator und wie gerade schon gesagt wurde, eine gute Vorbereitung immens wichtig.
Das heißt, das hört man schon bei euch auch ein bisschen aus der Diskussion raus. Ihr geht so ein bisschen in die Richtung, okay, da sollten wir halt vor allen Dingen auch über das Wie vor allen Dingen reden. Worauf kommt es da an?
Ich finde, es ist auch cool, dass wenn es konstruktiv bleibt. Also jetzt gerade bei dem Beispiel finde ich es ein bisschen schwierig, wenn das gerechtfertigt wird in dem Sinne, dass man sagt, ja, es passt ja zum Thema. Wo ich mich frage, sind da Parteien überhaupt die richtigen Ansprechpartner, um über so ein Thema zu sprechen oder nicht vielleicht sogar der Opferschutz oder ja, andere gesellschaftliche Vertreter auch. Ich finde es immer ein bisschen, ja, man macht es sich vielleicht einfach, wenn man es immer so sehr auf Parteipolitik reduziert, solche Themen.
Jetzt, wenn du den Begriff auch konstruktiv auch in den Mund nimmst, also wenn man mal so vor seinem geistigen Auge die gefühlten 5000 jährlich ausgestrahlten Talkshow-Sendungen alle irgendwie so durchflippt, selten wird da irgendwie wirklich konstruktiv diskutiert, ist mein Eindruck, sondern eigentlich ist es doch immer so eine Aneinanderreihung von im Grunde vorher bekannten Positionen. Also ist das überhaupt der richtige Rahmen? Kann man eine solche Art von ja, Journalismus überhaupt dann in einem solchen Format machen? So konstruktiv, auch mit so, ja, populistischen problematischen.
Ich denke, für uns war das alles auch nochmal so ein Anlass, um über unser journalistisches Handwerk generell nachzudenken. Also einer der Referenten hat ganz interessant erklärt, dass man in so einer Situation sich als Moderator entweder komplett an die Spielregeln hält oder sich eben nicht daran hält. Und das ist beides insofern schwierig, weil wenn man sich als Moderator an die Spielregeln hält, komplett den anderen aussprechen lässt, dann kann es sein, dass der eben dieses Interview in die Hand nimmt und ja auch die Überhand nimmt. Wenn wir uns aber als Moderator nicht an die Spielregeln halten und vielleicht auch ein bisschen mit der Keule draufgehen, ist das natürlich auch nicht richtig. Denn dann kommt das auch nicht immer ganz so sympathisch rüber. Und das ist auch nicht der Sinn eines konstruktiven Interviews.
Ja, und um nochmal auf das von vorhin zurückzukommen. Wahrscheinlich ist auch so ein Format, was wir da im ARD haben, vielleicht auch nicht das Richtige. Also zum Beispiel sowas wie hart aber fair. Entschuldigung. Weil das ist halt wirklich, wie schon gesagt wurde, es ist einfach so ein Aufeinanderprallen von den Akteuren. Und vielleicht hätten wir da irgendwie, sollte man vielleicht da was anderes, vielleicht auf ein anderes Format zurückgreifen.
Das fand ich auch ganz interessant. Ihr habt, als wir schon vorher ein bisschen über das Thema diskutiert haben, habt ihr auch so ein bisschen die Gästeauswahl von Talkshows kritisiert. Was stört euch da? Was würdet ihr anders machen?
Naja, es gibt ja genug Leute, die sich wirklich, auch im Bundestag vor allem, in Fachausschüssen mit den Themen beschäftigen. Und ich habe den Eindruck, dass es oft bei Talkshows so gehandhabt wird, dass einfach Namen eingeladen werden, die gerade ja, funktionieren und für Quote sorgen. Zum Beispiel eben die Generalsekretärin und Generalsekretärin von einer Partei, statt halt wirklich die Fachleute zu nehmen, die es ja durchaus gibt in Parteien. Und das finde ich schade, dass dann oft nicht auf dieses vorhandene Personal zurückgegriffen wird.
Habt ihr eigentlich tatsächlich auch, wenn ihr mal so drauf geschaut habt, auf eure eigene tägliche Arbeit, ganz konkrete Dinge, die ihr für euch jetzt auch noch mitnehmt, sagt, das mache ich vielleicht künftig anders oder ich traue mich vielleicht sogar erst jetzt mit dem Rüstzeug ein Stück weit sogar auch mal an so ein schwieriges Thema und eine Auseinandersetzung, eine konstruktive Auseinandersetzung mit beispielsweise populistischen Themen heran?
Ich denke, dass wir auf jeden Fall, also gerade durch dieses Seminar, viel für uns mitgenommen haben. Wir haben auch lange darüber diskutiert, inwiefern für so einen Studiogast jetzt zum Beispiel eigentlich eine richtige Vorbereitung möglich ist, die einen wirklich auf alles vorbereitet. Also wir waren uns auf jeden Fall einig, dass eine ausgiebige Recherche und Vorbereitung auf jeden Fall wichtig ist. Aber eine der Teilnehmerinnen, nämlich Lena, die hat auch richtigerweise angemerkt, dass wenn wir zum Beispiel eine Sendung mit Politikern haben, in der auch ein AfD-Politiker eingeladen ist, aber auch Politiker der Grünen und der SPD, dass man sich natürlich trotzdem auf alle gleich vorbereitet und sich nicht nur auf diese eine Person stürzt.
Mhm. Danke für diese Impulse, die ihr da mitgegeben habt für die Debatte. Jetzt geht es ja bei diesem Seminar rund um Medienjournalismus auch noch um viele andere Themen. Ihr guckt euch sehr stark an, wie man über Medien berichten kann. Habt ihr da vielleicht so ein, zwei Aha-Momente, die euch in den letzten Tagen richtig fasziniert haben, die euch da jetzt spontan ankommen oder die ihr sagt so, okay, da muss ich nochmal drüber nachdenken, die ihr jetzt nochmal mit uns teilen könnt?
Also ich fand ja total schwierig, also als ich in dieses Seminar reingegangen bin und über den Medienjournalismus nachgedacht habe, war das, was mich am meisten so ein bisschen gewurmt hat, trete ich da nicht meinen Kollegen so ein bisschen auf den Schlips, wenn ich Medienjournalismus mache. Und durch dieses Seminar ist uns da so ein bisschen die Angst genommen worden. Natürlich muss das alles konstruktiv passieren, aber dass auch das eine Sparte ist, die eben gemacht werden muss und auch gerne gemacht werden sollte.
Und ich glaube, was wir alle mitnehmen, ist einfach, dass es verdammt wichtig ist, so ein ja, Organ zu haben, was auch nochmal kritisch drauf schaut und so auch Verbesserungen schaffen kann.
Ja, also vor allem sowas, wenn man Medienjournalismus hört, denkt man vielleicht an so eine TV-Kritik. Aber in Wirklichkeit ist es noch viel mehr. Und das war für mich das Allerwichtigste, was ich hier mitgenommen habe.
Und das ist aber, ist das auch, wir haben jetzt oft das öfters gehört die letzten Tage, dass es, ich finde es ein bisschen schade, aber dass halt Medienjournalismus oftmals unter den Journalisten auch nicht so viel Platz eingeräumt hat. Alle sagen, es ist wichtig, aber so richtig auch Geld dafür in die Hand nehmen will dann doch nicht so, wollen nicht so viele.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Oh nein.
Herr Päder.
Ja, Daniel.
Heute wird es besonders schwierig,
ja,
weil wir nämlich die knallhartesten Fragesteller haben.
Okay.
Nämlich die, die ganz frisch von der Grimme-Akademie kommen und das Medienjournalismus-Seminar gemacht haben. Was wir wollten es ja immer machen, aber wir haben uns irgendwie nie beworben, oder?
Nee, irgendwie nicht.
Das haben wir, müssen wir uns vielleicht mal im nächsten Jahr mal bewerben. Das wäre doch auch mal cool. Dann lernen wir es mal endlich hier. So.
Dann müssen wir mit uns selbst diskutieren.
Aber schön,
Jahr in der
schön, dass ihr uns ein paar Fragen mitgebracht habt. Und ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir fangen mal erst mit der ersten Frage an.
Wie viele Fragen sind es insgesamt? Drei?
Vier. Vier Fragen haben wir.
Ich bin nicht so gut vorbereitet.
Ist nicht schlimm, Herr Päder.
Wie immer.
Ja.
Dann kommt jetzt hier die erste Frage. Und zwar, wie hieß das erste hochgeladene Video auf YouTube?
Ich glaube, da war ein Panda zu sehen. Das war irgendwie irgendwas mit, was mit Panda?
Vielleicht auch ein Elefant.
Elefant? Herr Päder, was sagst du?
Elephant Video.
Elephant. Okay. Also du sagst, Herr Päder sagst, das ist das Elephant Video.
Ja.
Was ist denn die Auflösung? Ich glaube, wir wissen es beide nicht.
Me at the Zoo.
Naja.
Fast.
Das ist schon, wir wussten schon mal was mit Tieren.
Ja.
Und hätte man das geahnt, ich glaube, das war einer der Gründer, die das einfach hochgeladen haben, ne?
Genau.
Meine Güte. Kein Punkt für uns, Herr Päder.
Macht nichts.
Oh, naja, okay. Schauen wir mal weiter.
Muss man das wissen? Ja.
Das sollte man wissen, Herr Päder.
Ja,
ich frage dich nächste Woche nochmal.
Ja, ich weiß es noch.
Okay. Die nächste Frage.
Die nächste Frage bezieht sich aufs Fernsehen. Und zwar, wann wurde der erste Werbespot im deutschen Fernsehen ausgestrahlt?
1984.
58.
Ach.
Ah, nah dran.
Ach, früher, es gab ja auch schon,
ja.
1956.
Ha! Ja, es ging aber nicht darum, wer näher dran war. Es ging darum, die Zahl zu wissen, Daniel.
Ich freue mich schon über die Tendenz.
Ich habe irgendwie mich fehlleiten lassen in Richtung Privatfernsehen. Das macht ja aber immer keinen Sinn.
Im Bayerischen Rundfunk war das, um das noch dazu hinzuzufügen.
Und weißt du auch, was das war? War das
HB-Männchen?
War das Waschmittel oder so?
Ich kann es mir gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Ich wollte es eben nochmal nachgucken.
Bestimmt eine Seife oder so. Hat er wieder was gelernt?
Ja.
Ja. Also steht aber immer noch 0-0, ne?
0-0 steht es noch weiter und wir sind aber schon doppelt so schlau wie vorher, Herr Päder.
Vielleicht willst du jetzt was. Schätzfrage. Wie viele Leute in absoluten Zahlen haben denn die Skandalfolge Hart aber fair überhaupt gesehen? Es gab ja vorher Boykott, haben wir eben schon erzählt.
Schöne Frage.
Gute Frage.
Ich sag mal so auf 100.000. Genau.
Wie viel gucken es denn normalerweise so?
Ja, komm, Herr Päder. Ich lege jetzt eine Zahl vor, ich sage 800.000.
Nein, da sage ich mehr, und zwar 1,37 Millionen.
Ja, Glückwunsch. Es sind 2,43 Millionen, also nah mit den 100.000.
So viele Menschen gucken noch Fernsehen?
Ja.
Ja, offenbar.
Boah, grandios gescheitert, Herr Päder.
War aber auch die am meisten gesehene Folge Hart aber fair dieses Jahr.
Also wirklich?
Ja. Aber es war auch erst die zweite in der Primetime, glaube ich.
Also ein Boykott führt zu mehr.
Also ich glaube, einer Fernsehsendung.
Tatsächlich, guter Ansatz, kann ich mir vorstellen.
Hört nie wieder was mit Medien sein. Hört es nie wieder.
Boykottiert diese Sendung, genau.
Im Übrigen war es Persil. Ich habe das kurz nachgesehen, es hat mich nicht losgelassen.
Ah.
Genau.
Also Waschmittel.
Waschmittel. Ja.
Ja, nicht schlecht. Ja, cool. So, eine Frage haben wir noch.
Ja, ich habe euch jetzt noch eine einfache Frage mitgebracht.
Oh.
Ihr kennt doch beide bestimmt den Intendanten hier vom Haus, vom Deutschlandradio, den Herrn Raue.
Ja, natürlich.
Und der hat uns heute erzählt, was er so Musik hört, wenn er von hier nach Leipzig fährt. Was ist das denn, so eine Musik?
Haha, jetzt können wir uns aber auf ganz dünnes Eis bewegen. Also er hätte das ja nicht also erzählt, so, wenn es uncool gewesen wäre.
Also vom Aussehen würde ich sagen, ist er schon eher so der rockige Typ, ne?
Ja, der hört Iron Maiden.
Ja, also geht auf jeden Fall.
Auf jeden Fall mit ordentlich Gitarre.
Ich gebe euch mal einen Tipp. Also es geht um zwei Künstler. Das sind Solokünstler und die beiden sind US-Amerikaner.
Das, mein Lieber, schränkt jetzt wirklich die Bandbreite.
Das erweitert eigentlich fast die Bandbreite.
Ein, meine Spotify-Playlist.
Doch, es ist nicht pur. Das kann man doch jetzt sagen.
Ja, das ist es. Also pur hört er schon mal nicht. Herbert Grönemeyer anscheinend auch nicht. Dieter Bohlen auch nicht. Ist auch schon mal beruhigend.
US-Künstler.
US-Künstler.
Eine Stunde Musik läuft am anderen Wochentag.
Das ist
die Frage ist disqualifiziert.
Kannst du es irgendwie so ein bisschen vormachen?
Ja.
Oh Gott, das macht es nicht besser.
Ich glaube, dass...
Aber die zwei Solo-Künstler treten nicht zusammen auf, ne? Oder? Er hört die nacheinander, oder? Treten die auch zusammen auf?
Nee, er hört sie einfach nur zwischendurch.
Also, dann musst du uns auflösen.
Okay, leider. Also ist auch echt schwer, muss ich sagen. Es ist Common und Kendrick Lamar, also zwei US-amerikanische Rapper.
Ach Gottchen.
Das hat mich persönlich echt überrascht.
Unser Intendant hört Kendrick Lamar.
Man könnte mal fragen, was eigentlich jemanden qualifiziert, Intendant zu werden. Aber das möchte man vielleicht nicht on air diskutieren.
Muss man Volljurist sein?
Das ist meine Landesmedienanstalt, genau.
Das ist auch kompliziert heutzutage.
Aber wir haben ja auch nicht zu Unrecht, glaube ich, seit einiger Zeit sehr gut ausgewählte Musikredakteure hier im Programm, damit da nichts schief geht.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wir haben passend auch jetzt, ich freue mich schon auf den nächsten Titel, der jetzt gleich kommt. Und zwar hören wir jetzt gleich auch noch so zum Abschluss dieser Klänge. Und das ist jetzt ein Service, der nur unseren Live-Hörern zugänglich ist, leider nicht im Podcast. Aber dafür könnt ihr ja dann rund um die Uhr auch die anderen Ausgaben in Schleife hören. Nämlich Sparkling mit Champagne. Und da wünsche ich euch viel Vergnügen mit. Und sagen, danke für euren Besuch, dass ihr uns besucht habt. Das hat großen Spaß gemacht, dass ihr mit uns diskutiert habt. Und wir wünschen euch noch ein schönes Rest-Medienjournalismus-Seminar, was ihr dann verbringt. Macht's gut, danke euch.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Vielen Dank.
So, Herr Pähler.
Ja, Daniel.
Eine Stunde Was mit Medien zu Ende. Nächste Ausgabe nächsten Donnerstag, 20 Uhr. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.